NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Alexandra Friedrich und Maschut Khan. Ehemaliger sogenannter Intensivtäter. Heute ist er Intensivhelfer, könnte man sagen. Als unter anderem Sozialpädagoge. Statt Gewalt auszuüben, gibt er Anti-Aggressionstrainings. Statt sich mit der Polizei anzulegen, dreht er Filme mit pensionierten Polizeibeamten. Statt im Gefängnis zu sitzen, spricht er in Talkrunden im Fernsehen oder als Experte fürs Radio über zum Beispiel bessere Bedingungen in Haftanstalten. Statt wie früher mit Drogen zu dealen oder auf der Straße zu kämpfen, schreibt er heute darüber Songtexte. Einerseits, denn er ist Rapper. Und Bücher, denn er ist Buchautor. Seine Autobiografie vom Stolz der Straße ist vor kurzem erschienen und wir sprechen drüber. Hallo Maschut Khan.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Du hast ein Buch geschrieben, es wurde veröffentlicht, das schaffen schon mal nicht viele. Du bekommst dafür auch sehr viel Aufmerksamkeit, die Medien berichten. Wie stolz bist du?
Ja, ich bin sehr stolz darauf. Ich hätte niemals gedacht, dass ich ein Buch schreiben werde. Natürlich hatte ich viel Unterstützung. Co-Autor Michael Schophaus hat mich dabei sehr unterstützt und auch der Verlag. Die haben alle daran geglaubt auch. Es ist eine Autobiografie, wie du schon gesagt hast, aber natürlich auch eine Expertensicht. Ich erkläre euch mal den Jugendlichen von der Straße, den man sonst nur aus den Medien kennt.
Im Buch ist auch immer wieder die Rede von dem Ali und dass du den Ali erklärst. Wer ist denn dieser Ali, von dem du sagst, du warst er selbst auch mal?
Genau, also ich war selbst mal ein Jugendlicher. Ich sag mal ein Ali, wie im Buch auch so beschrieben ist. Und ich erkläre wirklich mal den Jugendlichen, auch gerne mit Migrationshintergrund, der wirklich zwischen zwei Kulturen lebt und sich oft unverstanden fühlt auch. Und dann vielleicht auch straffällig wird. Und ich denke, dass man diesen Ali einfach besser verstehen müsste. Diesen Ali kennt man natürlich oft aus den Medien auch, aber man fragt sich nie, warum werden die Jugendlichen überhaupt kriminell? Also nicht alle Ali sind kriminell, das will ich gar nicht sagen. Aber das ist klar als Synonym so ein bisschen dann beschrieben. Ja, ich war selbst mal ein Ali.
Du schreibst im Buch, dass du die Sprache der Straße beherrschst und du schreibst ja auch ein Stück weit in so einem Slang. Also du bist, wie gesagt, Sozialpädagoge, du hast studiert, aber du benutzt jetzt keine Fachtermini, sondern eben wie zum Beispiel, dass du sagst, du beschreibst den Ali oder auch sonst eher vielleicht teilweise sogar politisch unkorrekte Sprache, auf jeden Fall eher so umgangssprachlich. Für wen hast du dieses Buch denn geschrieben oder warum hast du diese Art der Sprache gewählt?
Also ich sag mal so, das ist ja wirklich so, wie ich auch sonst spreche. Also direkt und die Sprache der Straße irgendwo auch. Dieses Buch ist wirklich für Jugendliche, Erwachsene, Eltern, Lehrer, Pädagogen, Polizei oder auch die Menschen, die auf dem Dorf wohnen und immer die ganzen Jugendlichen, die kriminell werden, nur aus den Medien kennen. Also ich würde wirklich sagen, das Buch ist für jeden. Es ist natürlich autobiografisch aufgebaut, aber irgendwo auch mit einer Expertensicht. Also ich versuche wirklich den Menschen zu vermitteln, warum Jugendliche kriminell werden, weil immer wirklich so viele Faktoren dazu beitragen und ein Jugendlicher wird nicht auf die Welt kommen und ist von heute auf morgen kriminell. So oft sind wirklich das Umfeld immer auch das Problem. Oder auch andere Faktoren, die da echt eine große Rolle spielen. Ich sage ja auch immer als Sozialpädagoge, Kinder und Jugendliche sind nie schuld daran, in welcher Situation sie sind.
Du hast das ja eben auch schon angesprochen, so diese Zerrissenheit. Du beschreibst auch im Buch, dass du mit so vielen Erwartungen konfrontiert warst. Einerseits in der Schule, wo du dich integrieren solltest. Ich glaube, es gab vielleicht noch drei andere Mitschüler, die eine internationale Familiengeschichte hatten. Und zu Hause dann wiederum ganz andere Erwartungen an dich. Und du hattest das Gefühl, du wirst all dem nicht gerecht. Du hast dich da nicht so richtig wertgeschätzt gefühlt. Und am ehesten dein Zuhause, so beschreibst du das, damals war Garstedt, der Stadtteil von Norderstedt bei Hamburg, wo du groß geworden bist. Die Postleitzahl erwähnst du immer wieder, 22846, die so eine starke Identifikation für dich war. Was war denn das für ein Ort?
Also man hat sich wirklich mit dem Stadtteil identifiziert, weil man sich eigentlich nirgendwo so zu Hause gefühlt hat. In Pakistan bist du der Deutsche und in Deutschland bist du der Ausländer. Und wir haben uns dann wirklich auf der Straße wiedergefunden und haben uns dann natürlich mit den Hochhäusern identifiziert, wie viele Jugendliche heute auch in ganz Deutschland oder auch irgendwie auch weltweit, ne? Ob es jetzt hier in Deutschland oder in Frankreich oder irgendwo in Holland. Man identifiziert sich mit der Postleitzahl. Also wir wussten damals genau, wie unsere Postleitzahl ist, aber wir wussten nicht, wer der Bürgermeister ist.
Ich muss jedes Mal nochmal überlegen, wie die Postleitzahl von Eppendorf ist, wenn ich irgendwo was eintrage, von daher.
Geh mal ins Jugendgefängnis. Ja. Ich glaube, da findest du so viele Jugendliche, die haben ihre Postleitzahl sich tätowieren lassen, weil sie identifizieren sich nicht mehr mit diesem Land unbedingt, auch nicht mit der eigenen Kultur oder mit der anderen Kultur, sondern wirklich mit dem Stadtteil. So, ich bin Billstedter, ich bin Garstedter. Das war damals in Hamburg oder immer noch, ne? Sehr prägend. Und wir haben uns dann wirklich mit den Parkhäusern, das war so einfach unsere Heimat. Also die Straße war wirklich unser Spielplatz, unsere Heimat. Und wir haben uns dann einfach in unserer Bubble, nämlich eigentlich eine eigene Welt erschaffen. Das machen Jugendliche heute ja auch noch. In allen Brennpunkten in Deutschland, sage ich mal, ne? Und dann heißt es nicht mehr, ich bin irgendwie da. Nee, ich bin der und ich komme aus dem Stadtteil. So, und deswegen sind ja auch damals diese Kriege, ich sag mal Stadtteilkriege, die im Buch ja auch beschrieben sind, gibt's ja heute auch noch. So, und dann haben wir unsere Reviere verteidigt wie Wölfe.
Ja, das ist dann nämlich der Moment, in dem es problematisch wird. Klingt ja erstmal toll, irgendwie, dass die Identifikation da ist und dass es so einen Zusammenhalt gibt. Du beschreibst ja auch sehr schön, dass da, keine Ahnung, Albaner wie du, Pakistani, Syrer, also unterschiedliche Nationalitäten zusammenkommen und dass es ein Beispiel für gelebte Toleranz ist sozusagen. Aber ihr wart ja vereint dann auch in einer gewissen Wut. Also ihr habt ja dann kriminelle Taten zusammen begangen. Ich habe eingangs auch gesagt, sogenannter Intensivtäter. Was heißt das denn genau, beziehungsweise wie sah denn euer Alltag aus?
Also ich weiß noch, wo ich innerhalb eines Jahres, glaube ich, 10 Straftaten begangen habe und dann wurde ich halt als Intensivtäter geführt, ne? Dann gibt es Bilder, DNA wurden genommen, Fingerabdrücke, das weiß ich noch ganz genau. Das war hier auf dem Revier in Lauchhornmarkt. Ne, wir sind ja so ein bisschen mit der U1 verbunden und da, die U1 fährt ja auch in Neustadt rein. Deswegen sind wir mit Hamburg ja immer sehr eng verbunden gewesen. Und genau, Intensivtäter, wenn du halt viele Straftaten in kurzer Zeit begehst, dann wärst du halt auf einer Top-Liste geführt. Und ich war halt so, ich sag mal, Top 10 in der Area da im Hamburg Nord, Norderstedt so die Ecke. Ja, ist natürlich für uns ein Status. Ne? Wenn man sich jetzt mal die Rap-Welt anschaut, es gibt sogar einen Rapper, der nennt sich Intensivtäter oder Haftbefehl. Also das ist ja für uns immer damals so ein Status gewesen, wie so ein Abschluss, ne? wie so ein Straßenabschluss, so wie ein Bachelor-Titel. Für uns war natürlich diese Bubble eine Parallelgesellschaft und eine eigene Welt, die wir uns da erschaffen haben oder die es heute noch gibt. Und in dieser Welt ist es halt nämlich so, dass, ich sag mal, solche Begriffe wie Intensivtäter, ey, du hast einen Haftbefehl offen, das sind alles positive Merkmale für uns, Pokale. Dann natürlich für die Gesellschaft negativer Status, aber für uns in unserer Parallelgesellschaft ist es ein positiver Status. Und das muss man einfach mal verstehen, dass viele Jugendliche oder ich es damals auch nicht gemerkt haben. Was machen wir da eigentlich? Und dann kommst du in den Knast rein und im Knast hast du dann, klar, dann hast du irgendwie nicht nur einen Bachelor, sondern irgendwann auch einen Master. Also man muss sich jetzt mal wie so einen Abschluss, so wirklich so ein Step-by-Step vorstellen. Umso krimineller du bist, umso mehr Hochachtung kriegst du auf der Straße.
Mhm. Du beschreibst ja wirklich auch sehr ungeschönt, was in deinem Kopf auch vor sich gegangen ist, auch die Gewalttaten. Also sehr auch zumindest im ersten Teil des Buches so aus deiner Sicht damals geschrieben. Warum war es dir wichtig, das auch eben so deutlich und so radikal zu schreiben?
Ich arbeite ja mittlerweile wirklich in vielen Jugendgefängnissen. Ich merke immer wieder, dass die Jugendlichen ihre eigenen Gefühle nicht kennenlernen und auch ihre Wut gar nicht kontrollieren können. Die wissen gar nicht, wohin damit. So, und ich bin der Meinung, nur wenn man sich selbst kennt und wenn man selbst über seine Gefühllage irgendwie sprechen kann, aber auch die Gefühle anderer wahrnehmen kann, ich glaube, nur dann kann man sich Richtung Verbesserung begleiten lassen. Ich habe direkt geschrieben auch, weil ich war jetzt gestern noch mal jemanden in der JVA besuchen und da habe ich auch mein Buch dagelassen. Ich stelle mir das bildlich gerade vor, wie ein Jugendlicher in der Gefängniszelle sitzt und das Buch liest und dann wirklich sich genau mit diesen ganzen Themen identifizieren kann. So, und dann vielleicht ja seine Gefühlslage anders versteht auch. Das Buch ist ja irgendwo auch sehr präventiv. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, über seine Gefühle zu sprechen, auch als Mensch, als Jugendlicher. Und das machen viele Jugendliche nicht. Und ich habe es damals auch nicht gemacht. Ich habe damals eigentlich mit niemandem gesprochen. Ne? Also wirklich mit niemandem. Und ich sag mal so, bei uns über Gefühle zu sprechen, gab es auch nicht unbedingt so viele Themen. Also immer sehr zurückhaltend auch. Aber natürlich auch dieses Männlichkeitsgefühl damals, ne? Also, du darfst als Mann nicht weinen, du darfst als Mann keine Gefühle zeigen. Das erlebe ich so oft noch im Gefängnis, wenn ich dann den Kurzfilm zeige, Zurück ins Leben, der ja auch Wellen geschlagen hat. Zurück ins Leben, ein Kampf zwischen Familie und Straße. Weil damit starte ich meinen Workshop. Ich merke immer, dass die Jugendlichen eigentlich eine Träne vergießen möchten, aber trauen sich dann nicht. So, der Härteste sogar hat mir damals gesagt, Maschut, der saß wegen Totschlag drin. Der hat mir gesagt, Maschut, du hast mich zum Weinen gebracht, aber ich konnte von anderen nicht weinen. Und ich habe dann abends in der Zelle geweint. Und das hat er mir in einem Brief formuliert. Und da habe ich gemerkt, dass solche authentische Projekte wie mein Buch oder der Kurzfilm bei diesen Jugendlichen genauso ankommen, über Gefühle halt zu sprechen und über Emotionen, über Familie, über die Loyalität zu Deutschland auch, ne?
Ja, der Kurzfilm, das ist wirklich auch ein sehr interessantes Projekt. Du hast den zusammen mit einem ehemaligen Polizeibeamten gedreht, richtig? Wie ist es denn zu dieser Kooperation gekommen?
Wolfgang Banse ist das genau. Das ist, der hat auch damals gegen mich ermittelt. Auch im, also wir waren damals jetzt nicht irgendwie Kleinkriminelle, sondern wir waren schon hart unterwegs, ne? Ein, zwei von denen sitzen gerade lebenslänglich in Santa Fu. Wir waren damals jetzt irgendwie keine kleinen Jungs. Und Banse hat damals gegen mich ermittelt und irgendwann kam sein Sohn auf ihn zu, das hat er auch im Interview gesagt, und hat gesagt, guck mal, der Maschut, der rappt jetzt. Und ich habe irgendwann angefangen zu rappen, weil ich dann irgendwie meine Gefühle, nämlich da irgendwie gefiltert habe und meine Gefühle rausgelassen habe. Das war so Anfang der 2010er Zeiten. Wolfgang Banse hat dann zu mir Kontakt aufgenommen und wir haben uns dann im Café getroffen in Nauschitt Mitte. Und ich habe ihm dann von meinen Gedanken erzählt. Ich will unbedingt einen Kurzfilm drehen und ich habe voll Bock drauf und irgendwie auch biografisch, so kann man Jugendliche erreichen. Und er war ja schon in der Prävention sehr aktiv und hat dann sofort gesagt, hey, ich unterstütze dich. So und so kamen wir dann wieder auf andere Wege zusammen, sondern nicht mehr irgendwie auf dem Revier oder Katz und Maus spielen wie die Polizei immer von damals, ne? Sondern dann waren wir in einer ganz anderen Verbindung und da habe ich ihm auch erzählt, dass ich jetzt studiere und dass ich jetzt Sozialpädagoge werden möchte und er war so angetan und dann meinte er zu mir, ja, es gibt ja eigentlich nichts Besseres, wenn jemand mit Jugendlichen spricht, der selbst mal einer war, also ein Ali war, ne?
Genau, Zurück ins Leben heißt der Film. Wie hast du Zurück ins Leben gefunden? Also du schreibst im Buch, und das ist ein Zitat, ich wachte auf, wurde vom Intensivtäter zum Sozialpädagogen. Natürlich, also das Aufwand ist nicht so zu verstehen, eine Nacht drüber geschlafen, am nächsten Morgen war alles anders, sondern das war ja ein sehr langer Prozess. Vielleicht magst du so ein paar Wegmarken nennen, so wichtige Momente.
Also ich weiß noch, meine Bewährungshelferin, die war auch unglaublich, muss man wirklich sagen, als ich dann aus der Haft entlassen wurde, hat die wirklich für mich gekämpft. Erstmal, das war so Anfang 2008, 2009. Die ist mit mir zum Jobcenter gegangen und hat dann irgendwie wirklich mit den Leuten gesprochen. Der Junge braucht Unterstützung, hat mich dann zur Jugendberufsagentur noch mitgenommen. Also da habe ich das erste Mal gemerkt, dass Menschen, also jetzt außerhalb meiner Familie, für mich kämpfen. Meine Eltern haben natürlich auch für mich gekämpft, aber natürlich mit Emotionen. Ne, wenn du mit Emotionen kämpfst, ist es wiederum anders, als wenn dann eine externe Person kommt. Und also sie war so ein bisschen auch der Auslöser, wo ich mir gedacht habe, ey, es gibt doch vielleicht Hoffnung. Und dann sind natürlich Dinge passiert, die sehr traurig sind, aber auch zu Beginn der 2012er Zeiten habe ich angefangen zu rappen auch. Und so konnte ich erstmal diesen ganzen Druck rauslassen. Ich war aber trotzdem noch kriminell. Und dann haben wir das Jahr 2015. 22. Mai ist mein Vater verstorben. Der wurde vom LKW angefahren in der Nähe vom Flughafen Hamburg. Da war er im Wald, sich einen Baum anschauen und ist dann den Tag dann rausgekommen. Und da gab es keinen richtigen Weg. Man kennt das ja, wenn man aus Wäldern rauskommt, gibt es immer so Schleichwege und schnell mal über die Straße laufen. Und dann wurde er wirklich vom LKW getroffen, Unfall, und ist verstorben. Da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ne? Ich weiß noch, als die Polizei bei mir geklingelt hat und ich dachte mir erstmal, die sind wegen irgendeinem Blitzer da. Weil damals ich mein Papas Auto gefahren bin und immer aber es alles kam und ich dachte, die wollen jetzt irgendwie was vergleichen und hab dann die Tür erstmal nicht aufgemacht. Und dann habe ich geguckt, keine Ahnung, was mich dazu geritten hat. Ich habe dann doch die Tür aufgemacht, weil Polizisten habe ich damals die Tür nicht geöffnet so gerne. Und da kam sie hoch, dann hat der Polizist die Mütze abgenommen und meinte, ihr Vater ist gerade verstorben beim Verkehrsunfall. Und ich glaube, ab da war alles nur stumm, Piepgeräusche, Schockmoment. Wirklich, ich konnte mich gar nicht ordnen. Klar, weil es ein Verkehrsunfall war, war auch Polizei im Spiel, Kripo. Und dann sind wir erstmal aufs Revier gefahren. Ich habe meine Familie angerufen, meine Mutter. Und wir haben es erstmal gar nicht gecheckt. Also man checkt es ja erstmal gar nicht. Das dauert ja wirklich ein paar Monate oder ein paar Wochen, bis man überhaupt realistisch, was da nicht passiert ist. Und ja, und dann ist mir bewusst geworden, dass ich sogar am den Tag da vorbeigefahren bin, an dem Unfallort, weil nämlich die ganzen Straßen abgesperrt waren. Und ich wusste aber nicht, warum. Dann ist mir klar geworden, ich bin an meinem Vater vorbeigefahren, aber ich wusste nicht, dass er da liegt. Das war für mich ein Moment, so richtiger, ich sag mal, Game Changer in meinem Kopf auch, ne? wo ich dann irgendwie ein paar Wochen später mal darüber nachgedacht habe, was habe ich letzten Jahr eigentlich gemacht?
Du beschreibst das als großen Wendepunkt, den Tod deines Vaters, und beschreibst, dass du danach die Deutschen verstanden hättest. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Kannst du sagen, was das für ein Reflexionsprozess war, der dahin geführt hat?
Also ich weiß noch, als mein Vater mich damals im Polizeirevier abgeholt hat oder auch in der Schule und immer die Gespräche dann natürlich danach, wenn ich Scheiße gebaut habe, ich schäme mich für dich. Und ich schäme mich, dass ich dich da abholen muss. So, ich bin nach Deutschland gekommen, damit ihr eine bessere Zukunft habt. Jetzt werde ich hier rumgeschubst von A nach B, Polizei, Schule, Gericht. Ich schäme mich wirklich und das ist nicht meine Dankbarkeit dem Land gegenüber. Das hatte mir damals immer gesagt. Hat immer so viel davon gesprochen, wie schön dieses Land ist. Mein Vater wurde in der Heimat verfolgt. Er gehört einer Minderheit an, der Ahmadiyya-Gemeinde, und aktiv auch noch. Und wir sind sehr liberal, ne, in Pakistan gewesen, ne? Und wir waren für Frieden, für Religionsfreiheit. Natürlich gibt es da Extremisten, die dann meinen Vater von dort aus, also es ist ja auch im Buch beschrieben, dass sie ihn dann festgenommen haben, geschlagen haben, weil er die Meinung, diese radikale Meinung nicht vertreten hat einfach. Ne? Ich bin dann wieder zu mir gekommen und habe dann halt gemerkt, ja, mein Vater hat recht gehabt. Was ist Deutschland eigentlich? Weil als Jugendlicher habe ich ja Deutschland so ein bisschen wie mein Gegner gesehen. Ne? So, ich habe mich ja gar nicht mit diesem Land identifizieren können. Wir haben da unsere eigene Subkultur entschaffen. Wir sind die Garstädter Jungs. Postleitzahl, ne? 22846, das sind wir. Da ist mir wirklich klar geworden, dass mein Vater recht hatte. So, eigentlich ist dieses Land strukturiert gut. Wir haben Schutz. Demokratisch. Und wieso bin ich kriminell geworden? So, und da habe ich mich wirklich gefragt, was kann ich diesem Land jetzt zurückgeben und wie kann ich meinen Vater stolz machen, ne? Und nicht mehr die Straße stolz machen, sondern auch dieses Land. Und irgendwann habe ich mich dann wirklich mit Deutschland identifizieren können. Ich sehe zwar nicht aus wie ein Deutscher, ne? Aber ich fühle mich deutsch.
So Deutscher aus,
echt?
Ich weiß es nicht.
Ja, aber ich sage immer als Joke, ich bin in Hensch-Ulzburg geboren und ich bin waschechter Hensch-Ulzburger. Mhm. So, das sage ich ab und zu, wenn ich mal als Referent irgendwo aktiviere. Und dann schmunzeln die auch alle. So, aber ich glaube, genau das müssen wir erlösen. So, wenn wir immer darauf fokussiert sind, ja, du bist dies, du bist das. Ich mag den Begriff auch Weltbürger ganz gerne. So, ich bin Weltbürger, das sage ich auch mal ganz gerne. Ne, aber ich habe mich dann irgendwann wirklich für Deutschland entschieden. Und natürlich habe ich pakistanische Wurzeln und ich liebe dieses Land auch. Aber dieses Land hat halt mein Vater natürlich nicht viel gegeben damals, ne? Und es ist immer noch viel los dort. Letztes Jahr war ich ja dort auch.
Ja, das beschreibst du auch als eine ja, sehr prägende Erfahrung. Was hast du da erfahren, was du vielleicht aus Erzählungen nicht spüren konntest?
Also ich wollte ja wirklich die Wurzeln noch mal kennenlernen von meinem Vater auch. Und ich musste da auch einige Angelegenheiten klären. Ja, da bin ich hingeflogen letztes Jahr. Und habe erstmal auch Menschen besucht, mit der er die Jugendzeit verbracht hatte, mit der er auch im Gefängnis saß damals, weil die Taliban-Sympathisten ihn damals natürlich da verfolgt haben auch, ne? Weil er für Meinungsfreiheit kämpfte auch. Und habe dann einfach gemerkt, okay, jetzt weiß ich, warum der Mann geflohen ist. Ich habe dann auch einen Terroranschlag ganz nah miterlebt. Da sind Gemeindemitglieder angegriffen worden und ich war irgendwie eine Stunde vorher noch am Ort. Und kaum war ich von dieser Straße irgendwie weg, es ist so ein kleiner Bazar, ist eine Kleinstadt, Rabwa heißt die, da war ich auf dem Weg nach Lahore und dann kriegen wir einen Anruf, ja, da war ein Terroranschlag und ich sage, oh mein Gott, bin ich froh, dass ich in Deutschland lebe, wirklich. Und da, ich wollte nur noch nach Deutschland zurück und als ich dann im Flugzeug saß, habe ich mich so gefreut und da wurde mir nochmal klar, wieso checken diese Menschen nicht, dass Deutschland natürlich Probleme hat, ob es jetzt politisch ist, innen- oder außenpolitisch, aber im Großen und Ganzen können wir trotzdem diesem Land mitwählen, wir können uns integrieren, wir können hier was erreichen und mir hat mal ein Mensch aus der Politik was ganz Wichtiges gesagt, das habe ich bis heute nicht vergessen, Maschut, alle beschweren sich immer über die Politik, aber jeder Mensch, der sich beschwert, hat die Möglichkeit, selber in die Politik zu gehen und versuchen, das zu verändern, so wie Frau Touré jetzt, die Sozialministerin.
Aminata Touré.
Ich meine, die hat im Asylheim gelebt, in Neumünster, mit ihren Geschwistern. Unglaubliche Geschichte. Jetzt ist die Sozialministerin. So, wenn du in Deutschland was verändern möchtest, ja, dann sei selber aktiv und hör auf, dich immer vom Fernseher zu beschweren. Man kann bei seinen Nachbarn anfangen, links und rechts. Man kann wirklich in seiner eigenen Umgebung anfangen, die Welt zu verändern. Und sich ständig nur zu beschweren, da kriege ich das Kotzen, sage ich ehrlich. So, ne, verändert euch selbst, verändert euer Umfeld. Ob es jetzt Menschen aus eurer Familie sind, im Bekanntenkreis sind, wenn man mehr Verständnis für Liebe entwickelt, kann man Hass so verdrängen.
Ja, und du hast dich irgendwann entschieden, du möchtest etwas zurückgeben, Deutschland vielleicht ja auch ein Stück weit anderen Jugendlichen das geben, was dir gefehlt hat. Du beschreibst auch, finde ich ziemlich eindrücklich, wie du studiert hast und da eigentlich auch wieder dich so ein bisschen anders gefühlt hast als die anderen. Warum denkst du, ist es so wichtig, dass vielleicht nicht nur, aber dass auch Menschen wie du, die eigene Erfahrung haben, authentisch darüber sprechen können, dass sie diese Arbeit machen? Kann nicht auch jede andere Person, die vielleicht empathisch und ausgebildet ist, diese Arbeit genauso gut machen?
Definitiv. Also ich meine, ich bin ja keine Garantie für die Jugendlichen auch, ne? Aber ich gehe halt anders ran an die, ne? Ich habe in meiner Studienzeit viel gelernt, aber mir hat irgendwo auch immer der Praxisbezug gefehlt. Ich habe letztens noch mit einem Professor telefoniert, hier aus Hamburg auch einer, der in der sozialen Arbeit sehr bekannt ist auch. Und ich habe zu ihm gesagt, wieso gestalten wir die Studiengänge nicht so, dass da auch externe Menschen mal eingeladen werden und dass sie mal über ihre Arbeit sprechen? So, und immer dieses nur theoretische Teil, das finde ich ein bisschen schwierig, ne? Und ganz ehrlich, alle Menschen, also in der Pädagogik, geben ihr Bestes natürlich. Ich habe natürlich meine eigenen Methoden auch so ein bisschen entwickelt, ne? Und finde, dass man natürlich auch authentische Vorbilder mehr unterstützen sollte. Und finde auch, dass man vielleicht auch in der Politik was lösen sollte, was diese ganzen Gesetze betrifft. Ich als Leitung hier für einen Träger kann nur Pädagogen einstellen, wenn Jugendliche betreut werden übers Jugendamt oder Erzieher, aber nur einen gewissen Rahmen. Da frage ich mich, wieso kann ich nicht jemand einstellen, der in der Heimat vielleicht Psychologe war, aber hier als Friseur arbeitet, weil sein Beruf nicht anerkannt wird. Das meine ich halt, dass man genau diese Menschen nehmen könnte auch, und anders fortbilden könnte und dann nämlich in die Schulen einsetzen könnte, weil das Kulturverständnis viel höher ist. Also ich finde einfach, es sollte mehr geben, die authentisch sind in der sozialen Arbeit. Und da könnte man auch vielleicht irgendwie was in der Politik ein bisschen lösen. Ne, so mal Gesetze lockern. Ich sag mal als Beispiel, mein Friseur, der war Syrer, denn in der Heimat war der Ingenieur. So, und hier muss er wieder ganz unten anfangen. Natürlich ist Friseur ein wichtiger Job, ne? Also ich habe Respekt vor Friseuren. Aber er hat zu mir gesagt, Maschut, jetzt verdiene ich nur irgendwie 14 Euro die Stunde. So, obwohl andere Ingenieure hier das Vierfache verdienen oder Fünffache verdienen. Und da habe ich ihn gefragt, ja, was würdest du denn gern machen? Dann meinte er, ich würde gern Jugendlichen helfen, die aus Syrien kommen. In den Schulen. Ich so, Hammer. Der konnte gut Deutsch sprechen, aber der darf nicht, weil der ist nicht ausgebildet. Er hat keine Erzieherausbildung. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wieso machst du keine Erzieherausbildung? Hier machst du, und ich habe eine Familie zu ernähren. Ich kann doch nicht 3 Jahre jetzt Ausbildung machen. Und da habe ich mich gefragt, wieso nimmt man nicht diesen Menschen, den gibt man irgendwie jetzt 3 Monate einen Crashkurs, ne, und den setzt man dann irgendwie ein für Schulen oder für genau diese Jugendlichen, die ihn verstehen. Weil uns hören sie ja zu. Natürlich leisten andere Pädagogen auch gute Arbeit. So, aber das hat mir als Jugendlicher auch gefehlt. Ich hatte damals Pädagogen, die habe ich gar nicht ernst genommen.
Warum nicht?
Ja, weil das wirkte für mich nicht authentisch. So, weil die haben mir irgendwas, ich habe diese ganze Pädagogik gar nicht verstanden. So, da haben die mit mir irgendeine Methode gemacht, ne? Und dann, was ist das für eine Methode? So, hätte damals mit mir jemand gerappt oder hätte mit mir vielleicht über einen Film oder Emotion, ich glaube, ich hätte ihn ganz anders verstanden. Also ich möchte nicht sagen, dass die schlecht gearbeitet haben. Das will ich gar nicht sagen. Bei vielen Jugendlichen hat es ja auch gewirkt. Aber ich finde, ich habe damals jemanden gebraucht, der selbst auf der Straße war, der das selbst durchlebt hat, der meine Kultur versteht. Weil in meiner Kultur, ich meine, da wird Pädagogik ja ganz anders definiert. Da kommt die Religion noch ins Spiel. So, das ist ja, ne, ganz anders. Ich habe natürlich dann diese Hilfe damals nicht angenommen. Aber ich frage mich, was wäre, wenn jemand da gekommen wäre, der 10 Jahre im Knast war, der sich vor mir setzt. Ich weiß noch, als ich im Gefängnis war, da war einer aus dem Erwachsenenvollzug zu Besuch. Und der hat uns erzählt, wie es im Erwachsenenvollzug ist, halt Prävention zu schaffen. Den habe ich bis heute nicht vergessen. Aber ich habe diese ganzen pädagogischen Gespräche vergessen.
Du hast dafür so deine eigenen Methoden gefunden für deine Arbeit und hast auch den Rap ja schon mehrfach erwähnt. Ich habe ja auch eingangs gesagt, du bist Rapper. Du hast auch deine Bachelorarbeit, meine ich, darüber geschrieben, welche Rolle Rapmusik spielt in der Arbeit mit Jugendlichen. Du hast ja auch schon als Heranwachsender gerappt. Da war es für dich vor allem auch ein Ventil für Wut. Also das waren auch sehr wütende Texte. Jetzt sind sie ja pädagogisch wertvoll anscheinend. Ja. Deine Raps, wie stark hat sich deine Musik verändert? Machst du, also ist das noch Kunst oder ist das jetzt Pädagogik auch, was du da machst?
Also ich finde, das ist Kunst, verbunden mit pädagogischen Texten auch natürlich, ne? Natürlich eine andere Art von pädagogischen Texten, die jetzt vielleicht jetzt andere Pädagogen definieren würden. ja, damals habe ich natürlich viel darüber gerappt, ne, über Straße, Drogen, Gewalt. Aber ich finde, ich habe es damals nicht unbedingt verherrlicht, sondern ich habe eigentlich nur das erzählt, was ich erlebt habe. Meine Texte halt heutzutage sind natürlich sehr tiefgründig, viel mit Gefühle, viel geht es um Familie, viel geht es um Integration, viel geht es um Deutschland, einfach darüber, wie man aufwächst. Und das kommt natürlich bei den Jugendlichen und bei den Eltern auch gut an dann, ne? Also wenn man dann solche Rap-Texte hört und nicht nur immer, ich verkaufe jetzt Drogen, ich werde jetzt das und das tun, ich werde das und das machen. Ja, bin ich auch nicht unbedingt ein Fan davon und finde auch, dass die Rapper viel mehr in der Verantwortung stehen. Ich finde mal so am Anfang des Videos vielleicht so ein kurzer Text, hey, liebe Jugendliche, das ist alles Kunst, das ist ein Film, nimm das nicht so ernst.
Das sagt Mashut Khan. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Sein Buch Vom Stolz der Straße, meine Geschichte gegen Gewalt, über Ehre, Jugendgangs und zweite Chancen ist im Bonifatius Verlag erschienen, kostet als Taschenbuch 20 €. Und das war das Gespräch für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexandra Friedrich.
NDR Kultur.